SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Neza Hashemi, Mercedes Kirpasch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel-Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Karlojan Velkov. Diese neun Menschen starben bei dem rassistischen Terroranschlag von Hanau. Morgen ist es ein Jahr her. Solche Morde sind vorher geschehen und sie werden wieder geschehen, sagt mein heutiger Gast, die Migrationsforscherin Naika Forutan. Ich zitiere aus ihrem Buch »Die Gesellschaft der Anderen«, das sie gemeinsam mit der Journalistin Jana Hensel geschrieben hat. Die Toten von Hanau stehen in einer langen Liste von in Deutschland durch rassistischen Terror Ermordeten. Über diesen Rassismus, über den Kampf gegen Ungleichheit in einer diversen deutschen Gesellschaft und was der Anschlag von Hanau verändert hat, darüber möchte ich heute Abend sprechen mit der Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik, Naika Forutan. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an den Abend des 19. Februar 2020 zurückdenken?
Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich an dem Abend die Nachricht über den News-Ticker gelesen habe und unwillkürlich im ersten Moment gedacht habe, da sind zwei unterschiedliche verfeindete Clans, die sich gegenseitig in der Innenstadt erschießen. Und ich bin mit diesem Gedanken ins Bett gegangen und als ich morgens aufwachte, konnte man schon ganz klar die ersten Bilder sehen und es hatte sich schon herauskristallisiert, dass es sich um einen rassistischen Anschlag handelt. Und mir hat das sehr zu denken gegeben. Ich habe das auch in dem Buch beschrieben, wie sehr zunächst dieser andere Gedanke bei mir abgerufen wurde. Und ich habe dann nachgedacht, wie oft ich vorher tatsächlich im Fernsehen immer wieder Sachen gesehen habe zu Clan-Kriminalität und das in Verknüpfung mit Shisha-Bars. So, dass dieser Frame bei mir, obwohl ich mich doch wirklich mit dieser Sache auch schon lange auseinandersetze, trotzdem sofort dieses rassistische Bild abgerufen wurde. Mhm. Ah ja, Shisha-Bars, Anschlag, das sind bestimmt mafiöse Strukturen. Statt überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass es ein rechter Anschlag sein konnte.
Über diesen Anschlag von Hanau und was er über unsere Gesellschaft aussagt, in der ja große Teile marginalisiert werden, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Frau Forutan, die Angehörigen der Opfer beklagen bis heute, dass die Ermittlungen schleppend vorangehen, dass viele ihrer Fragen immer noch offen sind, warum der Täter trotz psychischer Störung an Waffen kommen konnte oder welche Rolle der Vater des Attentäters gespielt hat. Es sind ja gerade mehrere Opferangehörige gewesen, die diesen Vater wegen Beihilfe angezeigt haben. Was glauben Sie, was macht das mit den Menschen, dass sie sich so alleingelassen fühlen?
Tatsächlich haben die Menschen, das wurde gerade in einem großen Spiegelartikel unter dem Titel Hanau-Protokolle von der Kollegin Özlem Gezel nochmal sehr eindrücklich beschrieben, auch das Gefühl, dass es für sie kein öffentliches Forum gibt, um das Ganze aufzuarbeiten, was natürlich daran liegt, dass der Täter sich selber erschossen hat und dementsprechend auch keine Gerichtsverhandlung stattfindet, wie es zum Beispiel im Falle des NSU-Komplexes geschehen konnte. Da gibt es immer wieder die Möglichkeiten, nochmal tatsächlich kleinteiliger auf Fragen einzugehen, die dann auch aufgearbeitet werden von der Justiz. Das ist etwas, was hier nicht möglich ist. Und zu dem Alleingelassensein auf der anderen einen Seite natürlich, weil man einen Angehörigen verloren hat, kommt noch dieses Gefühl, alles plötzlich in dieser Situation, die vollkommen neu ist im Leben, selber sich aneignen zu müssen. Und das ist auch etwas, was dort zusätzlich Belastung auslöst.
Dass zwei Shisha-Bars Ziel des Terroranschlags waren, war ja kein Zufall. Das sind sogenannte Safe Spaces, also sichere Räume für junge Menschen, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören. Welche Wirkung hat also dieser Anschlag, dass diese sicheren Orte nicht mehr sicher sind?
Das ist ja grundsätzlich eine der Strategien von Terrorismus. Grundsätzlich geht es darum, mit minimalen, im Grunde genommen Einzeltäterschaften auch maximale Wirkungen von Angst in der Gesellschaft zu erzeugen. Und in dem Falle sich genau gezielt Orte auszusuchen, die Alltagsorte sind. Das haben ja auch die islamistischen Täter in Frankreich genauso getan, in Cafés zu schießen oder im Bataclan, in dem Falle einem Club, in dem Menschen zusammengekommen waren, um ihre Freizeit dort auszuleben. Genauso kann man die Shisha-Bars interpretieren, die zunehmend in deutschen Klein- und Großstädten eben als neue Kaffeekultur etabliert werden. Es ist nicht mehr so wie die alten Teehäuser, die vor allen Dingen von den Männern der ersten Generation aufgebaut wurden als Treffpunkt, sondern die Shisha-Bars stehen letztlich jedem offen. Viele Jugendliche, die gar keinen Migrationshintergrund haben, gehen auch in Shisha-Bars. Es ist kein geschlossener subkultureller Raum, sondern eben eine Alltagssituation. Und wenn die angegriffen wird, dann ist das natürlich etwas, was zeigt, man kann jemanden überall erwischen.
Direkt nach dem Anschlag von Hanau gab es ja erstmals das Bekenntnis der Politik, also von der Kanzlerin, auch vom Innenminister, ja, der Rassismus, der Rechtsextremismus ist eins der größten Probleme unserer Gesellschaft. Hat Hanau also was verändert?
Ja, tatsächlich kann man sagen, vor Hanau, es gab ja die Geschichte des Rassismus schon sehr lange. Hanau ist ja, kann man tatsächlich so sagen, kein Einzelfall, sondern ein Kontinuum. Wir sprechen vielleicht noch darüber, über die vielen rassistischen Anschläge, die als Migranten gelesene Menschen getroffen haben. Aber bis dato war es immer so, dass danach es Beileidsbekundungen gab und auch das Versprechen, die Morde aufzuklären. Das ist übrigens beim NSU-Komplex immer noch nicht befriedigend geschehen. Da gibt es sehr viele Punkte, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil allein Unterlagen vom Verfassungsschutz vernichtet wurden oder von anderen Sicherheitsorganen und gesperrt wurden. Obwohl die Kanzlerin bei der Trauerfeier hier in Berlin fest versprochen hat, dass es eine maximale Aufklärung geben wird. Mhm. Also das ist das, was bis jetzt immer der Fall war, aber dass tatsächlich ein klares Signal gesendet wurde, dass man politisch Veränderungen jetzt in die Tat umsetzen wird, das ist so deutlich erst nach Hanau passiert.
Aber immer wieder wird nach rassistischen Taten die These vom Einzeltäter verbreitet. Also es war in Hanau so, das war dann auch bei dem Mord an Walter Lübcke der Fall oder beim Anschlag auf die Synagoge in Halle, um jetzt nur mal die Fälle des vergangenen Jahres zu nennen. Macht es sich die Mehrheitsgesellschaft damit nicht zu einfach, indem sie sagt, das sind die irren Rechten, aber mit diesen Tätern haben wir nichts zu tun?
Ja, aber ich würde insofern sagen, dass schon sowohl bei Walter Lübcke als auch bei den rassistischen Morden in Hanau schon deutlich gemacht wurde, dass die Täter eine Einbettung in ein rechtsextremes Umfeld oder in eine rechtsextreme Denkstruktur hatten. Es wird nicht so isoliert diskutiert. Selbstverständlich können wir davon ausgehen, dass alle diese Menschen auch in irgendeiner Form psychische Störungen haben. Das können wir aber auch bei den Islamisten voraussetzen. Kein Mensch, der normal tickt, geht nach draußen und der schießt 9 junge Menschen auf der Straße oder einen Regierungspräsidenten oder auch in Cafés sitzende oder tanzende Menschen. Also das ist natürlich eine Kombination. Nur es stimmt schon, wir reden unterschiedlich über diese Taten. Während wir bei islamistischen Taten sehr stark das Ganze als gesteuerte Ideologie zur Zerstörung der westlichen Welt lesen, ist die Einzeltäterschaft im Falle von rechtem Terror bis jetzt immer noch die präsenteste. Aber auch das nimmt nach Hanau ab. Es ist so, dass die Sicherheitsapparate sehr, sehr offensiv kommunizieren, dass Rechtsextremismus und die Möglichkeit von rechtem Terror im Moment die akuteste Gefahr oder eine der akutesten Gefahren in Deutschland darstellen. Mhm. Natürlich neben den größeren wie Pandemie und Klimawandel.
Aber selbst wenn die klar ist oder auch immer mehr deutlich wird, dass die Täter eingebettet sind in ein rechtsextremes Milieu, ist es doch, dass die Mehrheitsgesellschaft immer sagt, das sind die anderen. Wie sehr ist denn Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft verankert?
Also es gibt ja regelmäßig Befunde, die abfragen, wie sehr Abwehr, Rassismus, Ungleichheitsstrukturen verankert sind. Dazu gibt es eine Studie der Kollegen aus Bielefeld, die heißt die Mitte-Studien, da werden regelmäßig so etwas herum. Auch unser Institut, das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, arbeitet an einem Rassismus-Monitoring. Wir müssen tatsächlich fairerweise sagen, Rassismus wird in Deutschland nicht erhoben. Es werden Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erhoben, aber tatsächlich das Phänomen Rassismus ernst zu nehmen, da hat sich nach Hanau etwas getan. Die Bundeskanzlerin hat nicht nur gesagt, Rassismus ist ein Gift für die Gesellschaft, und der Innenminister ist eben auch nicht nur mit dem Ausspruch nach außen getreten, zu sagen, Rechtsextremismus sei derzeit eine der größten Gefahren, die er sieht, sondern beide haben sich zusammengesetzt und einen Kabinettsausschuss ins Leben berufen, einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Der hat 3-mal getagt und einen Maßnahmenkatalog verabschiedet, der in 89 Punkten sehr, sehr unterschiedliche Dinge noch bis zur nächsten Wahl umzusetzen gedenkt. Da gehört nicht nur die Stärkung der Forschung dazu, das betrifft jetzt uns und unser Institut, aber auch andere Standorte hier, die explizit aufgefordert sind, zu messen, wie weit Rassismus in Deutschland verbreitet ist oder wie Rassismus Betroffene bedroht, aber auch wie Rassismus der ganzen Gesellschaft schadet. Also es schadet ja nicht nur den Betroffenen und den Familien, sondern Rassismus schadet letztlich der ganzen Gesellschaft, weil es zu einer Verunsicherung führt, weil es zu Entfremdung führt, weil es zu gegenseitigem Misstrauen führt, weil es natürlich auch ganz konkret zu so etwas führt wie Diskriminierung in Arbeitsmarktstrukturen oder Benachteiligung in Bildungsstrukturen. Und das wiederum führt dazu, dass die Personen nachher nicht ihre volle Leistung abrufen können, um auch Teil wiederum dieser Gesellschaft zu sein. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen erkennt man das. Und zu Ihrer Frage, wie weit das jetzt in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, kann ich Ihnen nur sagen, zu den Sachen, zu denen wir Zahlen haben, nehmen wir mal antimuslimischen Rassismus zum Beispiel, da erkennen wir, dass das schon in Anteilen bei, je nachdem wie man fragt, jedem Zweiten in der Bevölkerung den Impuls auslöst zu sagen, ist der die Einwanderung von Muslimen sollte eingeschränkt werden oder ihre Kultur ist keine Bereicherung für diese Gesellschaft und weitergehend, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft passen. Zu Antisemitismus gibt es ebenfalls wiederkehrende Zahlen, sowohl zur Latenz von Antisemitismus, aber auch zu Antisemitismus zum Beispiel bei Geflüchteten oder bei Musliminnen. Also wir haben solche Zahlen, aber nicht so, dass wir sie konkret bis dato gebündelt hätten, um so etwas wie einen Rassismusmonitor zu haben.
Frau Furtan, gemeinsam mit der Journalistin Jana Hensel haben Sie das Buch Die Gesellschaft der Anderen geschrieben. Sie haben persische Wurzeln, forschen zu Themen wie Migration und Integration. Jana Hensel wiederum ist in Leipzig aufgewachsen, hat viel über ihre Erfahrung als Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung geschrieben. Und in ihrem gemeinsamen Buch stellen Sie nun die These auf, die Stereotype, die Zuschreibungen, mit denen Ostdeutsche und MigrantInnen leben, ja leben müssen, sind ähnlich. Was verbindet diese beiden marginalisierten Gruppen?
Tatsächlich haben wir am DEZIM, am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, vor ungefähr 1,5 Jahren eine Studie veröffentlicht unter dem Titel Ostmigrantische Analogien. Und darin haben wir Stereotype abgefragt, die Westdeutsche gegenüber Musliminnen und gegenüber Ostdeutschen äußern. Und wir haben dort überraschende Ähnlichkeiten feststellen können. So konnten wir zum Beispiel sehen, dass es ähnliche Opfervorwürfe gibt. Also den Vorwurf, Ostdeutsche und Migrantinnen würden sich immer nur als Opfer sehen. Stichwort Jammer-Ossi, das kennen Sie ja. Und es gibt den weiteren Vorwurf, dass sie sich nicht genügend vom Extremismus distanzieren würden oder auch den Vorwurf, dass sie noch nicht im heutigen Deutschland angekommen sind. Das ist ganz interessant, besonders dieser Opfervorwurf, weil wir ganz klare Befunde haben, dass es eben eine sehr starke Ungleichheit gibt, empirisch nachweisbar. Sind die Vermögen sehr ungleich verteilt, die Löhne und Gehälter sind ungleich verteilt, das Rentenniveau ist ungleich, die Armutsquoten sind ungleich. Das heißt, wenn man sich beschwert, ist das kein Jammern, sondern es ist ein Hinweis auf bestehende ungleiche Strukturen. Und indem man das immer zu einem Jammern macht die Person permanent in eine emotionale Opferrolle hineinschiebt, kann man das nicht weiter als ernsthafte Ungleichheitsstruktur erkennen und nimmt das dann auch dementsprechend auch nicht so an.
Aber Frau Furtan, Sie sagen trotzdem, Sie fordern, die Ungleichheiten müssen klar benannt werden.
Ganz genau, die Ungleichheiten, dort wo sie sind, müssen von der Gesellschaft zunächst mal anerkannt werden. Das ist ein Faktor, den man auch unter Anerkennungspolitik lesen und setzen muss. Man kann nicht immer sagen, es gibt sie nicht.
Aber das muss man dann immer wiederholen und sich dann den Vorwurf des Jammerns gefallen lassen, aber eben trotzdem immer wieder auf die Ungleichheit hinweisen.
Naja, solange es die Ungleichheiten gibt, muss das ja auch zur Kenntnis genommen werden, sonst kann man sie ja nicht abbauen. Wenn wir bei der Geschichte bleiben, es gibt gar keinen Unterschied mehr, es ist doch alles fein so, dann kümmert man sich auch nicht darum, dass es strukturelle Veränderungen gibt. Es ist nun mal nicht fein, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Nun leben in Ostdeutschland etwa 12,5 Millionen Menschen. Eine Einwanderungsgeschichte hat sogar jeder und jede vierte Deutsche. Kann man da überhaupt von einer Minderheit sprechen?
Also die Frage ist ja die, wir reden in unserem Buch gar nicht von Minderheiten in dem Falle, sondern von marginalisierten Positionen. Das ist genauso, wenn Sie sich die Frauenfrage anschauen. Frauen sind selbstverständlich keine Minderheiten in diesem Land. Sie waren schon immer 50% der Gesellschaft. Sie haben aber sehr viel weniger Teil an dem, was als dominant gelesen und gesetzt wird. Und deswegen gehen wir auch in dem Buch ein bisschen davon weg, von Mehrheitsgesellschaft zu sprechen, weil Mehrheitsgesellschaft immer so etwas wie eine numerische Mehrheit suggeriert, also eine Zahl, die mehr ist. In dem Falle könnten wir auch das nachher nochmal gemeinsam hinterfragen, aber es geht tatsächlich nicht um die Ziffern, sondern es geht um die, die vorgeben können, was die Norm ist, diejenigen, die eben bestimmen können, welches die besseren bezahlten Jobs sind und wem sie zukommen. Und diejenigen, die darüber entscheiden können, dass, nehmen wir mal Frauen, immer noch 20% weniger verdienen als Männer in diesem Land, obwohl wir alle davon überzeugt sind und auch daran glauben, dass die Rechte der Männer den Rechten, die Rechte der Frauen den Rechten der Männer gleichgesetzt sein sollen. Das heißt, wir haben Ungleichheiten bei einem gleichzeitig bestehenden Versprechen, das im Grundgesetz gegeben ist, Artikel 3 Gleichheitsgrundsatz, dass eben kein Mensch aufgrund seines Geschlechts, seiner Religion, Herkunft, Rasse, so steht das da noch, benachteiligt werden kann.
Ja, es gibt ja diverse marginalisierte Gruppen, also Menschen mit Behinderungen, Lesben, Schwule, Trans, gerade haben 180 SchauspielerInnen mehr Diversität in Film und Fernsehen gefordert. Wenn also diese tonangebende, Sie sagen nicht Mehrheit, sondern tonangebende Dominanzgesellschaft, eigentlich in der Minderheit ist. Warum hat sie denn eigentlich so nicht eine solche Diskursmacht?
Weil es darum geht, wer den Zugang zu Macht- und Herrschaftsstrukturen hat. Nehmen wir mal den Syrienkrieg. Da haben wir jetzt all die Jahre gesehen, dass Assad nur numerisch eine Minderheit um sich hatte. Auch Saddam Hussein, der lange Jahre im Irak regiert hat, hatte als Sunnit numerisch eine Minderheit hinter sich. Die Mehrheit war schiitisch und es gibt auch noch dann kurdische Irakerinnen. Das heißt, es kommt gar nicht so stark darauf an, auf die Zahlen. Das ist das, was ich sagen will. Schon immer in der Weltgeschichte gab es 50% Frauen, aber wählen dürfen sie erst seit 100 Jahren und bis Mitte der 70er Jahre mussten Frauen in diesem Land ihre Männer fragen, wenn sie arbeiten gehen wollten. Also die numerische Zahl macht noch nicht die Kraft aus, tatsächlich Strukturen zu beeinflussen. Strukturen kann beeinflussen, wer sich in ihnen auskennt, wer in ihnen schwimmt wie ein Fisch im Wasser und wer sie schon seit Jahrzehnten in seiner eigenen Gruppe als normalisierte Struktur definiert.
Sie sprechen in dem Buch auch von Devianz. Können Sie diesen Begriff an einem Beispiel kurz erklären?
Ja, wir machen uns Gedanken darüber, woher es kommt, dass seit Jahrzehnten diese Stereotype gegenüber gänzlich unterschiedlichen Gruppen bestehen, also in dem Fall gegenüber Ostdeutschen und gegenüber Musliminnen, Musliminnen, also ich meine damit nicht nur weibliche, sondern gleichzeitig sind diese Gruppen so unterschiedlich, die Stereotype sind ähnlich, heißt das, wir sollten vielleicht aufhören damit, die Frage immer wieder über die Devianz, also über die Abweichung der Gruppen zu erklären. Wenn die Stereotype sich so ähneln, obwohl die Gruppen sich unterschiedlich sind, müssten wir dann nicht den Blick einmal ändern und auf denjenigen schauen, der in der Lage ist, diese Stereotype zu äußern? Und müssten wir nicht den Fokus der Debatten ein wenig weiter drehen und auch in dem Falle die Dominanzgesellschaft mit in den Blick nehmen? Mhm.
Die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem, Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Ihr Schwerpunkt, Frau Forutan, ist die postmigrantische Gesellschaft. Wie verändert die sich in den letzten Jahren? Wie verändert das auch die Menschen, deren Familien in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, die aber immer noch nicht dazugehören?
Die verändert sich tatsächlich in unterschiedlichen Aspekten. Zum einen verändert sich Deutschland natürlich demografisch. Im Moment haben knapp 26% dieser Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, sie selbst oder mindestens eines ihrer Elternteile ist nach Deutschland eingewandert oder hatte keinen deutschen Pass. Aber wenn wir weiterschauen, dann sehen wir auch schon 40% der Kinder in diesem Land ungefähr haben einen Migrationshintergrund. In manchen Städten wie Frankfurt am Main sind das schon 75%. Das verändert natürlich die Alltagsrealitäten. Das verändert Fragen von Deutschsein, von Zugehörigkeit. Und das verändert natürlich auch die Anspruchshaltung, logischerweise. Wenn man schon immer hier geboren ist, dann ist man auch nicht mehr bereit, sich hinten anzustellen, was möglicherweise eine Idee von etablierten Vorrechten ist. Da sagen die Kinder der zweiten und dritten Generation, wo hinten anstellen? Ich war schon immer hier. Und warum habe ich nicht die gleichen Rechte?
Sie sind in Deutschland geboren und werden dennoch auch als Migrantin gelesen. Wie definieren Sie sich selbst?
Naja, in meinem Fall ist es so, das habe ich auch in dem Buch mit Jana Hensel beschrieben, wo wir beide auch nochmal versuchen, aus einer biografischen Perspektive Analysen über die sozialen Gruppen zu sprechen, die wir jetzt ins Bild rücken. Ich bin mit zwei in Deutschland geboren, aber dann direkt mit 1,5 Jahren sind unsere Eltern in den Iran gegangen und dort bin ich geblieben, bis ich ungefähr 12 war und 4 Jahre nach der Revolution 1983 nach Deutschland gekommen. Das heißt, meine Kindheit habe ich vor allen Dingen dort verbracht und bin dann im Teenageralter hier in Boppard, übrigens in Rheinland-Pfalz, dann aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und insofern ist das für mich jetzt keine so Frage, denn ich fühle mich davon nicht so betroffen. Ich besitze die Codes, mit denen ich switchen kann. Und wenn mich jemand als Migrantin anspricht, ist das für mich kein Entzug meiner Zugehörigkeit, weil ich durchaus hierhin migriert bin. Mhm. Aber wenn Kinder der zweiten und dritten Generation, deren Heimat in erster Linie Deutschland ist, diesen Boden entzogen bekommen, dann kann das natürlich tatsächlich zu Abkopplungskonzepten, zu Reaktionen führen, zu neuer Suche nach anderen Formen von Zugehörigkeit und zu großen Irritationen und Abwehr.
Ihr Vater ist Fußballtrainer. Ist das vielleicht dann auch noch etwas anderes, dass man, wenn man in einer Familie aufwächst, wo der Vater auch noch vielleicht so eine Identifikationsfigur für alle ist, dass man ja, dass das einen Unterschied macht, als ob es der Vater bei Ford als Fabrikarbeiter arbeiten würde?
Ja, mein Vater ist Fußballtrainer und er hat im Iran auch kurzfristig die iranische Nationalmannschaft trainiert und er hat dort immer erste Ligamannschaften gehabt. Aber als wir nach Deutschland kamen, war das alles nicht mehr da und er musste ganz von vorne anfangen und hat 1000 Berufe gemacht, die eigentlich typisch sind für die erste Generation, der Arbeitsmigranten, die hier hingekommen sind, die man gemeinhin Gastarbeiterin nennt. Also er war Taxifahrer, hat in Restaurants gearbeitet, selber welche gegründet und immer wieder und auch mal typischen klassischen Sachen in einem Teppichladen gearbeitet. Also alle diese prekären Jobs und er hat auch immer wieder Mannschaften trainiert, aber natürlich nie wieder auf dem Niveau wie im Iran. Also diese Vorstellung, dass alles nahtlos weitergeht nach der Migration, ist natürlich keine, die sich in der Realität für alle Menschen so ergibt. Aber darum geht es auch gar nicht. Personen, die neu starten, die können auch damit klarkommen, dass sie neu anfangen. Aber für ihre Kinder möchten sie irgendwann, dass die deren Präsenz als Normalität nicht nur gesehen wird, sondern auch gewertschätzt wird. Und das ist etwas, was bis jetzt noch nicht in der Form tatsächlich eingetreten ist. Das sehen wir an vielen Zahlen, die Diskriminierung über die Generationen hinweg nachweisen.
Sie haben noch eine jüngere Schwester, Melika Forutan. Die Schauspielerin ist also eine ganz andere Laufbahn, als sie eingeschlagen hat. Ich möchte gar nicht so wahnsinnig über sie sprechen, aber was ich spannend finde, ist, dass sie sowohl in Rollen als iranische Frau besetzt wird, wie zum Beispiel in Pari, als auch als Kommissarin mit dem sehr urdeutschen Namen Sylvia Henke. Also in ihren Rollen kann sie beides sein. Hat es also mit dem Setting und dem Namen zu tun, wann Menschen als deutsch oder nicht deutsch gelesen werden?
Ja, und vielleicht kann ich auch gleich noch sagen, dass morgen ihre Netflix-Serie Tribes of Europa startet. Und da spielt sie wiederum eine ganz andere Figur, eine dystopische Figur aus der Zukunft, die alles sein könnte. Aber in erster Linie Europäerin und in dem Fall ist sie auch noch die Böse. Also das, wie jemand gelesen wird, hängt auch ganz stark vom Aussehen ab. Sie können hier schwarze Deutsche sein und niemals migriert sein, schon immer hier geboren worden sein und werden immer wieder als Ausländerin angesprochen. Und sie können just eingewanderte schwedische Studentin sein und nicht markiert werden als anders, obwohl sie kein einziges Wort Deutsch sprechen und sich in den Institutionen und Strukturen überhaupt nicht auskennen. Das heißt, es geht ganz viel über die phänotypische Markierung und das ist eben genau das, was schließen lässt auf die Frage von Rassismus, die Sie eingangs gestellt haben. Und deswegen geht es auch nicht an, in dem Falle von Ausländerfeindlichkeit zu sprechen, weil, wie ich schon gesagt habe, viele derjenigen, die hier sind, auch die Opfer von Hanau, die getötet wurden, 5 von ihnen waren Deutsche, qua Staatsangehörigkeit. Sie als Ausländer zu lesen, ist schlichtweg statistisch falsch. Und deswegen müssen wir lernen, das dann auch als das zu benennen, was es ist, nämlich in dem Fall Rassismus und Ausschluss aufgrund dessen, weil Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, Haarfarbe, Religion etc. als minder wert gelesen werden und ihre Leben weniger zählen.
Morgen jährt sich der Anschlag von Hanau, der 9 nicht deutsch gelesenen Menschen das Leben gekostet hat. Wo stehen wir in der Debatte über Rassismus? Wie divers ist unsere Gesellschaft? Darüber spreche ich heute Abend mit der Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan. Frau Forutan, ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit sind Sie 2010 gerückt, als Sie öffentlich den Aussagen von Thilo Sarrazin in seinem Buch Deutschland schafft sich ab widersprochen haben. Sie haben damals einen Gegenentwurf publiziert. Warum war Ihnen das so wichtig, dass das, was Sarrazin da veröffentlicht hat, nicht so stehen zu lassen?
Ich habe damals ein Forschungsprojekt gehabt, das gefördert war von der Volkswagen Stiftung und es ging um die Frage von Heimat. Also vor ungefähr 10, 11 Jahren, 2009. 2010 und wir haben dafür hybride europäisch-muslimische Identitäten analysiert. Wir wollten wissen, wie verändert sich die Frage von muslimisch sein nach der Einwanderung und über die Generationen hinweg. Und dementsprechend hatten das Forschungsteam und ich sehr viele vorab in Archiven in Deutschland Daten gesammelt und gesichtet, die Kolleginnen veröffentlicht hatten, zu gerade dieser Gruppe. Und wir waren also mitten in der Datenkollektion, als Thilo Sarrazin mit diesem Buch Deutschland schafft sich ab herauskam und uns fiel auf, dass er gezielt neue Studien, zum Beispiel des Bundesinnenministeriums, zu Muslimen in Deutschland ausgelassen hatte und manche der anderen Studien schlichtweg falsch zitiert oder falsch interpretiert hatte. Mhm. Wir haben dann auch bei den Kolleginnen zurückgefragt und haben dann im Grunde genommen nur eine Sammlung der bestehenden Publikationen gemacht und damit versucht, diesen Gegenentwurf einfach zu sagen, das sagt er und das sagen die empirischen Wissenschaftlerinnen in diesem Land. Und
aber Frau Rutan, nicht. Trotz der ganz sachlichen Entgegenstellung haben Sie viel Kritik und auch Hass geerntet. Hat Ihnen das irgendwann mal leid getan, dass Sie da die Opposition ergriffen haben?
Nein, das ist tatsächlich auch ja
das
mein
freut
Beruf.
Mich.
Also insofern, ich habe das, ich sehe das auch wenn das natürlich emotional eine schwere Phase war, aber das geht ja den Virologen derzeit genauso. Das geht all denen so, die über Folgen des Klimawandels und über eben die Rolle des Menschen beim Einfluss auf die Klimafolgen sprechen oder auch in der Genderfrage. Also zu ganz vielen Positionen werden WissenschaftlerInnen gezielt angegriffen, wenn sie sich dazu äußern. Es ist aber weiterhin ihr Job, nicht das Falsche stehen zu lassen. Und wie gesagt, am ehesten sehen wir es, glaube ich, gerade auch bei den Virologen und Virologinnen, wie die kritisiert werden.
Der Shitstorm kann aber auch manchmal umgekehrt laufen. Vor 2 Wochen hat eine Talkshow im Fernsehen für eben einen solchen gesorgt, in die letzte Instanz, haben nämlich ausschließlich Nicht-Betroffene darüber diskutiert, ob rassistische Begriffe ein Problem sind oder nicht. Wie haben Sie diese Sendung empfunden?
Ich habe gedacht, tatsächlich, es ist eine Sendung aus den 80er Jahren. Also es war relativ so, als hätte die Gesellschaft sich nicht in den letzten 40 Jahren oder noch mehr, 60 Jahren seit den ersten Anwerbeabkommen einfach organisch weiter verändert. Es sind nun mal jetzt hier sehr viel mehr Menschen, die auch Sprecherinnen werden, sichtbarer werden, viele Dinge nicht mehr einfach so stehen lassen wollen, Beteiligung fordern, dieses neue Deutschland eben auch mit aushandeln. Wir haben eben gesagt, das wäre so, als stellten Sie sich mal vor, Sie würden eine Sendung machen, wo es um Feminismus geht und würden dort 5 Männer sitzen lassen, um zu sagen, ach, wir haben überhaupt kein Problem mit Sexismus in diesem Land. Das fällt ja dann jedem auf, dass das in irgendeiner Form so wirkt wie eine Karnevalssendung.
Aber ist es nicht ein gutes Zeichen, dass sich so viele Menschen dann da auch drüber empört haben, dass dort keine Betroffenen in der Diskussionsrunde saßen? Also wie bewerten Sie die Reaktionen auf diese Sendung?
Als richtig, genau das ist das, was wir sehen. Wir erkennen, viele Dinge können nicht mehr so stehen bleiben. Während das können wir tatsächlich bei vielen Positionen auch sehen, auch bei der Frauenfrage, dass hier die Menschen da sind und nicht entsprechend ihrer Quote repräsentiert werden, gehört werden, keinen Platz haben, weder in den Medien noch in der Politik noch im öffentlichen Dienst. Da wird ja gerade drüber diskutiert hier in Berlin, ob im öffentlichen Dienst eine Quote eingeführt werden soll, weil 35% der Berlinerinnen eben einen Migrationshintergrund haben, aber nur 7% der Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Dieser Mismatch, das ist im Grunde genommen eine klare demokratische Aushandlung. Die Demokratie in diesem Land verspricht eben in Artikel 3 diese Gleichheit für alle. Und es geht ja nicht darum, dass man Menschen holt, die nichts können, sondern genauso wie wir es machen bei unseren Bewerbungsverfahren, dass wir sagen, bei gleicher Eignung werden Frauen und Menschen mit Behinderung bevorzugt behandelt. So könnte man Öffnungsklauseln auch in die Medien bringen. Man könnte sie auch in den öffentlichen Dienst bringen und in allen Sektoren, in denen migrantische Akteurinnen eben zunehmend auch präsent sind. Als Kundinnen, Klientinnen, Studentinnen, als Userinnen. Das wird auch kommen. Und deswegen befinden wir uns auch gerade in solchen konflikthaften Zusammenhängen. Genau, weil das gerade ausgehandelt wird.
In Hanau wird es morgen eine Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags vor einem Jahr geben. Wie wichtig ist die Erinnerung und wie wichtig ist es vor allem, dass morgen vor allem die Angehörigen der Opfer das Wort haben, dass sie an diesem Tag die Deutungshoheit haben?
Ja, das sind auch Dinge, die wir natürlich in Gesellschaften, die sich wandeln, neu lernen, wen wir in den Blick rücken und dass nicht immer nur über die Menschen gesprochen wird, sondern mit ihnen. Ich finde aber auch genauso wichtig und richtig, dass dort Politikerinnen hinfahren. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass der Zentralrat der Muslime, dort ist er übrigens ganz am Anfang auch direkt mit dem Zentralrat der Juden dort vor Ort Flagge gezeigt hat, um zu zeigen, man nimmt das nicht an, auch wenn kritisiert wurde, dass viele der Opfer eben auch gar nicht sich selbst als muslimisch-religiös gesehen hätten und gar nicht vereinnahmt werden wollen von einer muslimisch gelesenen Gruppendeutung, genauso wie es auch Konflikte gab, ob jetzt Türkeistämmige oder Kurdischstämmige hier reden sollen. Das sind alles Sachen, die notwendig sind, um die Vielsprachigkeit, ich meine das jetzt nicht in der Sprache als Sprache, sondern ich meine mit Vieldeutigkeit, Vielfältigkeit der Gesellschaft in den Blick zu rücken. Da gibt es nun mal dann auch neue Konflikte und ganz neue Aushandlungsformen.
Morgen ab 15.05 Uhr werden wir in SWR 2 Leben auch an den Hanauer Anschlag erinnern. Dieses Feature möchte ich Ihnen ausdrücklich nochmal an dieser Stelle ans Herz legen. Es ist auch im Anschluss nach der Ausstrahlung dann als Podcast auf unserer Internetseite zu finden. Heute Abend in SWR 2 Tandem war die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan mein Gast. Frau Furutan, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode, für die Technik war Marc Löffler verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.